fortfahren in unserer Betrachtung des ersten Buches Mose. Und wir lesen dazu zuallererst das Wort unseres Vaters. Wir beginnen im ersten Buch Mose, Kapitel 18, lesen die Verse 16 bis 19 und fahren dann im Kapitel 19 fort. 1. Mose 18, Vers 16. Da brachen die Männer auf und wandten sich nach Sodom. Und Abraham ging mit ihnen, um sie zu begleiten. Da sprach der Herr: Sollte ich Abraham verbergen, was ich tun will? Abraham soll doch gewiss zu einem großen und starken Volk werden, und alle Völker der Erde sollen in ihm gesegnet werden. Denn ich habe ihn ersehen oder erkannt, dass er seinen Kindern und seinem Haus nach ihm gebiete, den Weg des Herrn zu bewahren, indem sie Gerechtigkeit und Recht üben, damit der Herr auf Abraham kommen lasse, was er ihm verheißen hat. Und weiter, Kapitel 19, Vers 1. Und die zwei Engel kamen am Abend nach Sodom. Lot aber saß in Sodom unter dem Tor, und als er sie sah, stand er auf, ging ihnen entgegen und verneigte sich, das Angesicht zur Erde gewandt, und sprach: Siehe, meine Herren, kehrt ein in das Haus eures Knechtes und bleibt über Nacht und wascht eure Füße. So möget ihr am Morgen früh aufstehen und euren Weg ziehen. Sie aber sprachen: Nein, wir wollen im Freien übernachten. Er aber drang sehr in sie. Da kehrten sie bei ihm ein und kamen in sein Haus. Und er bereitete ihnen ein Mahl und machte ungesäuerte Brotfladen, und sie aßen. Aber ehe sie sich hinlegten, umringten die Männer der Stadt das Haus, die Männer von Sodom, jung und alt, das ganze Volk aus allen Enden, und riefen Lot und sprachen zu ihm: Wo sind die Männer, die diese Nacht zu dir gekommen sind? Bring sie heraus zu uns, damit wir uns über sie hermachen. Da ging Lot zu ihnen hinaus an den Eingang und schloss die Tür hinter sich zu und sprach: Ach, meine Brüder, versündigt euch doch nicht. Siehe, ich habe zwei Töchter, die haben noch keinen Mann erkannt. Die will ich zu euch hinausführen, damit ihr mit ihnen tut, wie es gut ist in euren Augen. Nur diesen Männern tut nichts, denn sie sind doch unter den Schatten meines Daches gekommen. Sie aber sprachen: Mach, dass du fortkommst. Und sie sagten: Der ist der einzige Fremdling hier und will den Richter spielen. Nun wollen wir es mit dir noch schlimmer treiben als mit ihnen. Und sie drangen heftig auf den Mann Lot ein und machten sich daran, die Tür aufzubrechen. Da streckten die Männer ihre Hände hinaus und zogen Lot zu sich hinein und schlossen die Tür zu. Und sie schlugen die Männer vor der Haustür mit Blindheit, klein und groß, sodass sie müde wurden, die Tür zu suchen. Und die Männer sprachen zu Lot: Hast du noch jemand hier, einen Schwiegersohn oder Söhne oder Töchter? Wer in der Stadt zu dir gehört, den führe hinaus aus diesem Ort, denn wir werden diesen Ort verderben, weil das Geschrei über sie groß ist vor dem Herrn. Und der Herr hat uns gesandt, den Ort zu verderben. Da ging Lot hinaus und redete mit seinen Schwiegersöhnen, die seine Töchter nehmen sollten, und sprach: Macht euch auf, geht hinaus aus diesem Ort, denn der Herr wird diese Stadt verderben. Aber er war in den Augen seiner Schwiegersöhne wie einer, der scherzt. Als nun die Morgenröte aufging, drängten die Engel Lot und sprachen: Mache dich auf, nimm deine Frau und deine beiden Töchter, die hier sind, damit du nicht umkommst in der Bestrafung dieser Stadt. Als er aber noch zögerte, ergriffen die Männer ihn und seine Frau und seine beiden Töchter mit ihm bei der Hand, weil der Herr ihn verschonen wollte. Und sie führten ihn hinaus und ließen ihn draußen vor der Stadt. Und es geschah, Als sie sie hinausgeführt hatten, da sprach einer: Rette deine Seele und schaue nicht zurück. Steh auch nicht still in dieser ganzen Umgegend. Rette dich ins Bergland, damit du nicht weggerafft wirst. Aber Lot sprach zu ihnen: Ach nein, mein Herr, siehe doch, dein Knecht hat vor deinen Augen Gnade gefunden und du hast mir große Barmherzigkeit erwiesen, dass du meine Seele am Leben erhalten hast. Aber auf das Bergland kann ich mich nicht retten. Das Unglück könnte mich ereilen, sodass ich sterben müsste. Siehe, jene Stadt dort ist so nah, dass ich dahin fliehen könnte. Und sie ist klein. Ach, lass mich dahin fliehen. Ist sie nicht klein? Nur, dass meine Seele am Leben bleibe. Da sprach er zu ihm: Siehe, ich habe dich auch in dieser Sache erhört, dass ich die Stadt nicht zerstöre, von der du geredet hast. Eile, rette dich dorthin, denn ich kann nichts tun, bis du hineingekommen bist. Daher wird die Stadt Zoar, das ist klein, genannt. Und die Sonne ging auf über der Erde, als Lot nach Zoar kam. Da ließ der Herr Schwefel und Feuer regnen auf Sodom und Gomorra vom Herrn vom Himmel herab. Und er zerstörte die Städte und die ganze Umgebung und alle Einwohner der Städte und was auf dem Erdboden gewachsen war. Und Lots Frau schaute zurück hinter seinem Rücken, da wurde sie zu einer Salzsäule. Soweit zunächst Gottes Wort. Die Geschichte, von der wir hier lesen, spielt sich in einer weit zurückliegenden Vergangenheit ab. Dennoch ist sie ganz offensichtlich eine Gegenwartsgeschichte. Und sie hat Auswirkungen, die weit in die Zukunft hineinreichen. Hier macht Gott in seinem Brief an uns einen Exkurs. Er unterbricht seinen fortlaufenden Bericht über den Werdegang seines Freundes Abraham, um uns, seinen Kindern, sein Gericht zu erklären. Sein Gericht, sein gnädiges Erbarmen und seine Souveränität. Er tut es in zwei Teilen, die große Ähnlichkeit mit einem Gerichtsverfahren haben. Es gibt eine Phase der Fürbitte, in der sozusagen die Anklageschrift bewertet wird. Und es gibt einen Verhandlungsortstermin, an dessen Ende das Urteil und seine unmittelbare Vollstreckung steht. Den ersten Teil, die Fürbitte, werdet ihr am kommenden Sonntag ganz ausführlich von Mike hören. Den zweiten Teil, den Gerichtsortstermin, wollen wir heute betrachten. Ich halte es für wenig hilfreich, unseren Text in einer Predigt Vers für Vers durchzugehen, sondern möchte zunächst einen allgemeinen Überblick herstellen, um sodann die Dinge im Einzelnen zu bewerten, zu betrachten, im Einzelnen, weil sie uns heutige betreffen. Dabei werden wir sehen und hoffentlich auch erkennen, wie sich in den Gedanken Gottes der Kreis von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft schließt. Die Geschichte von Sodom und Gomorra ist heute weithin gut bekannt, selbst bei solchen Menschen, die an und für sich mit der Bibel wenig oder nichts im Sinn haben. Sodom und Gomorra, diese beiden Städte in Kanaan, sind geradezu zu Paradebeispielen geworden. Sie stehen für lasterhaftes Leben, für abgrundtiefe Bosheit und für grenzenlose sexuelle Abartigkeit. Allerdings drängen sich bei dieser Geschichte einige Fragen auf. Teilweise einfach aus allgemeinem Interesse, distanziert, auf die Vergangenheit gerichtet. Teilweise aber auch auf die heutige Zeit und uns selbst hin. Und das sind Fragen, die unter die Haut gehen. Frage 1. Warum hat Gott so etwas getan? Warum hat er viele tausend Menschen auf so schreckliche Weise umkommen lassen? Mit Feuer, das vom Himmel regnet. Die Antwort darauf gibt uns Gottes Wort gleich an mehreren Stellen. und sie ist auch offensichtlich, verständlich und menschlich nachvollziehbar. Es geschah als Strafe für die Schlechtigkeit dieser Menschen. Diese Leute waren so böse und gottlos, dass sie dieses schreckliche Ende verdient hatten. Und zwar alle ohne Ausnahme, Junge und Alte gleichermaßen. Sie wollten zwei harmlose, friedlich durchreisende Fremde überfallen, sie verprügeln, ausrauben, sich lustvoll an ihnen vergehen und sie vielleicht sogar anschließend töten. Sie wussten, kein Richter würde sie dafür zur Rechenschaft ziehen. Die Fremden waren von weit her gekommen, so würde sich niemand darum kümmern, was wohl aus ihnen geworden war. Als Lot, ihr Gastgeber, sie beschützen wollte, da richtete sich die Wut der Leute gegen ihn. Sie verachteten ihn, weil er kein Alteingesessener war. Er war ein Ausländer, ein Migrant, und der sollte bei ihnen nichts zu sagen haben. Auch die beiden Verlobten der Töchter Lots waren nicht besser. Als Lot sie vor dem bevorstehenden Untergang warnte und sie zur Flucht überreden wollte, da lachten sie ihn einfach aus. Gottes Gericht und Gottes Warnungen bedeuteten ihnen nichts. Sie glaubten nicht an Gott, sondern nur an ihre Götzen. Noch vieles andere Schlechte taten die Leute von Sodom und Gomorra, greuliche Dinge, mit denen sie aneinander und an ihrem Schöpfer Gott im Himmel schuldig wurden. Mit Feuer vom Himmel herab vollstreckte Gott sein gerechtes Urteil über diese Schurken. Das ist die Antwort auf die Frage, warum Gott das getan hat. Frage 2. Warum hat Gott Lot und seine Angehörigen gerettet? Hat er es getan, weil es so gute Menschen waren? Liebevoll, rücksichtsvoll, fromm und gottesfürchtig? Zugegeben, Lot war ein besserer Mensch als die Heiden in seiner Nachbarschaft. Er als einziger begegnete den durchreisenden Fremden im Tor der Stadt mit Gastfreundschaft. Hartnäckig überredete er sie, als Gäste bei ihm über Nacht zu bleiben. Das tat er ganz bestimmt auch in dem Wissen, dass es nachts auf den Straßen von Sodom viel zu gefährlich für Ausländer war. Er bewirtete die Leute, er meinte es gut mit ihnen. Und er vertraute dem einen wahren Gott, dem auch sein Onkel Abraham diente. Als sich herausstellte, dass die beiden Fremden Boten des lebendigen Gottes waren, die ihn warnen und ihm zur Flucht verhelfen wollten, da nahm er Gottes Warnung aus ihrem Mund sofort ernst. Aber das ist erst die eine Seite Lots. Es gibt noch eine andere. Als sich Lot wegen der zu groß gewordenen Viehherden von Abraham trennen musste, da wählte er sehr egoistisch die fruchtbare Gegend am Jordan und überließ seinem Onkel das karge Bergland. Dabei war ihm überhaupt nicht wichtig, dass seine Familie dafür unter den bösen und gottlosen Kanaanitern in Sodom leben musste. Überhaupt scheint die Liebe zu seinen Töchtern und sein Verantwortungsbewusstsein für sie nicht besonders ausgeprägt gewesen zu sein. Jedenfalls waren ihm die beiden fremden Gäste wichtiger als die eigenen Töchter. Als die Menschen aus Sodom forderten, dass er ihnen die beiden fremden Männer ausliefern sollte, da bot ihnen Lot doch tatsächlich ersatzweise an, ihnen seine Töchter zur Vergewaltigung zu überlassen. Wir merken, das Bild von dem frommen, dem guten Lot lässt sich nicht ganz einfach ungetrübt aufrechterhalten. Und es erscheint zumindest äußerst fraglich, ob er denn in Gottes Augen so gut und gerecht gewesen ist, dass Gott ihn aus diesem Grund gerettet hätte. Wir lassen deshalb die zweite Frage, warum Gott den Lot gerettet hat, zunächst noch offen, kommen aber später wieder darauf zurück und stellen stattdessen jetzt die Frage Nummer 3. Hat Gott in unserer Zeit Grund für ein ebensolches Strafgericht. Die bösen Menschen von Sodom und Gomorra lebten vor etwa 4000 Jahren. Aber ist es nicht merkwürdig? Trotz allem Fortschritt in 4 Jahrtausenden auf den Gebieten der Technik, der Kultur und der Zivilisation gibt es auch heute abgrundtief böse Menschen. Menschen, die einfach Lust daran finden, anderen weh zu tun, andere zu berauben, andere zu versklaven. Oder einfach sinnlos kaputt zu machen und zu zerstören, was andere mühevoll hergestellt oder erworben haben. Tagtäglich könnt ihr in den Zeitungen davon lesen und im Fernsehen oder Radio oder in den sogenannten sozialen Medien sehen oder hören, was böse Menschen so alles anrichten. Aber sind das nicht extreme Ausnahmen? Ist nicht die große Mehrheit der Menschen heute gut oder doch wenigstens besser als die Bewohner von Sodom und Gomorra? Ist denn die Menschheit nicht in der sozialen und gesellschaftlichen Evolution mittlerweile herangereift zu einer Spezies von Friedensbringern? Ach, ach und abermals ach. Lasst uns doch einmal sehen, was Gott dazu sagt und den Psalm 143 aufschlagen. Da sagt David im Psalm 143 in Vers 2, gehe nicht ins Gericht mit deinem Knecht, denn vor dir ist kein Lebendiger gerecht. Und hören wir, was Eliphas von Teman in Hiob 15 im Vers 14 sagt. Hiob 15, Vers 14. Was ist der Mensch, dass er rein dastehen könnte und der von der Frau Geborene, dass er gerecht wäre? Das niederschmetterndste Urteil in dieser Sache aber gibt uns der Apostel Paulus, indem er ganz neutestamentlich aus dem Alten Testament Gott selbst zitiert, in Römer 3, in den Versen 10 bis 18. Römer 3, Vers 10. Da ist kein Gerechter, auch nicht einer, der verständig ist. Da ist keiner, der Gott sucht. Alle sind abgewichen, sie sind allesamt untauglich geworden. Da ist keiner, der Gutes tut. Da ist auch nicht einer. Ihr Schlund ist ein offenes Grab. Mit ihren Zungen handelten sie trügerisch. Viperngift ist unter ihren Lippen. Ihr Mund ist voll Fluchens und Bitterkeit. Ihre Füße sind schnell, Blut zu vergießen. Verwüstung und Elend ist auf ihren Wegen und den Weg des Friedens haben sie nicht erkannt. Es ist keine Furcht Gottes vor ihren Augen. Keiner gerecht, keiner verständig, keiner, der Gutes sucht, alle abgewichen, alle untauglich, keiner, der Gott sucht, nicht einer. Was für ein niederschmetterndes Urteil. Die soziale Evolution der menschlichen Gesellschaft ist ebenso ein Märchen, mehr noch, eine dreiste Lüge wie die Evolution der Arten. Das Schlagwort von der Evolution hat nur den einzigen Zweck, die Verantwortung des Menschen gegenüber seinem Schöpfer zu leugnen. Aus der Revolution des Menschen gegen Gott ist keine Evolution zu Besserem entstanden, sondern die Devolution geradewegs in den Abgrund. Also, Die bösen Taten, von denen wir tagtäglich lesen und hören, sind keine extremen Ausnahmen und schon gleich gar nicht unmenschlich, sondern schlicht und ergreifend menschlich. Wenn man als ein Kind Gottes hinter die Kulissen sieht, dann erschrickt man, welch ein Ausmaß die Bosheit in der Welt unserer Zeit angenommen hat. Wie die allermeisten gelb vor Neid und Habgier das größte Stück vom Kuchen an sich bringen wollen. Und wenn es ihnen nicht gelingt, wie sie dann diejenigen beneiden und beschimpfen und bekämpfen, denen es gelingt. Wie Menschen sich zum bloßen Zeitvertreib brutale, abartige Filme anschauen und sich an brutalen Videospielen ergötzen, in denen die pure Lust am Leid der anderen durchkommt, auch wenn diese anderen nur in der Fantasie existieren. Wie sagt der Herr? Wer nur einem anderen zürnt, tötet ihn bereits. Wie der Ausländerhass auch heute noch verbreitet ist, obwohl unsere Welt durch die moderne Reise- und Kommunikationstechnik doch so zusammengeschrumpft ist, dass Frühstück in Berlin, Mittagessen in Moskau und abendliches Candlelight-Dinner in Tokio an einem Tag keine Unmöglichkeit mehr darstellen. Wie man in Deutschland den Migranten und Asylbewerbern missgönnt, dass sie hier in Deutschland Arbeit finden und dass ihnen mit dem deutschen Sozialsystem geholfen wird. Wie sexuelle Ausschweifungen aller Art und in jeder Abartigkeit nicht nur praktiziert, sondern öffentlich propagiert werden. Wie sagt doch der Apostel Paulus in Römer 1, Vers 32? Obwohl sie Gottes Rechtsforderung erkennen, dass die, die so etwas tun, des Todes würdig sind, üben sie es nicht allein aus, sondern haben auch noch Wohlgefallen an denen, die es tun. Wie sich der Staat mit seinen Gesetzen den schlimmsten Tendenzen anpasst, wie er unverbindliche, auch homosexuelle Partnerschaften fast wie Ehen anerkennt, obwohl Gott doch die lebenslange Ehe für Mann und Frau geschaffen hat. Wie das Kaufen und Verkaufen an Sonntagen in immer größerem Maße um sich greift und wie der Gesetzgeber es gegen sein eigenes geltendes Gesetz schließlich ungestraft lässt und sogar finanziell unterstützt, dass Mütter ihre ungeborenen Kinder in Abtreibungskliniken umbringen lassen. Wie in den Bereichen, wo der Staat mit seinen Gesetzen noch eine gute Ordnung aufrechtzuerhalten versucht, sich Menschen schamlos über die Staatsgesetze hinwegsetzen und meinen, man müsse sie nur dann einhalten, wenn die Gefahr besteht, erwischt und bestraft zu werden. Wie schließlich Gottes Wort, Gottes Gesetz, Gottes Warnungen in den Wind geschlagen werden, wie man es gleichgültig verachtet oder sich darüber lustig macht. Alles dies zeigt uns unmissverständlich, unsere Gesellschaft ist nicht einen Deut besser als die Bewohner von Sodom und Gomorra damals. Auch wenn heute bei uns alles dies unter einem Anschein von Anständigkeit geschieht. Wir müssen die Frage 3 also mit einem klaren Ja beantworten. Gott hat heute ebenso Grund für ein Strafgericht wie damals in Sodom. Und er hat heute wie damals die Macht, das auszuführen. Denn er gibt uns immer wieder Kostproben davon. Wir hören von Großfeuern, so wie vorvorgestern in London, von Wirbelstürmen wie Katrina in New Orleans, von Erdbeben wie in Haiti oder Italien, von Flutkatastrophen wie im Osten und im Süden unseres Landes. Gott, der alles geschaffen hat, hätte allen Grund, die Menschheit vom Erdboden wegzufegen. So wie er damals Sodom und Gomorra ganz und gar ausgetilgt hat. Und dabei wäre er in keinem Fall ungerecht. Aber sein Sohn, unser Herr Jesus Christus, ist in die Welt gekommen. Und seither übt Gott Geduld und gibt den Menschen die Chance, zu ihm umzukehren. Bis zu dem einen Tag in der Weltgeschichte, den er als seinen großen Gerichtstag vorgesehen hat. Den letzten Tag, den jüngsten Tag, an dem die Welt mit großem Krachen zergehen und wie im Feuer zerschmelzen wird. Und an dem sich jeder Mensch, der jemals gelebt hat, lebt oder leben wird, mit Zittern und Zagen vor dem Weltenrichter wiederfindet. Das führt uns direkt zur vierten Frage. Die Frage, die uns unmittelbar persönlich betrifft und die ganz unter die Haut geht. Frage 4 also. Was wird aus mir, was wird aus dir werden im Gericht Gottes? Bleibt der Zorn Gottes über mir, über dir und der ewige Tod, so wie Gottes Gericht die Menschen in Sodom und Gomorra in den Tod gerissen hat? Oder rettet mich, rettet dich, Gott, vor seinem letzten Strafgericht, so wie er Lot und seine Töchter gerettet hat? Was wird aus mir? Was wird aus dir? Welcher Mensch versucht sich einzureden, er sei ja viel besser als die anderen Menschen seiner Zeit? Mancher versucht das. Mancher Mensch meint, er sei der gute Lot inmitten der bösen Sodomer. Diese Hoffnung steht allerdings auf sehr tönernen Füßen. Wir haben bei der Frage 2 gesehen, dass Lot keineswegs nur fromm gewesen war, sondern dass er einen überaus zwiespältigen Charakter hatte. Ebenso zwiespältig sieht es in jedem von uns aus. Auch dann, wenn wir bereits Kinder Gottes sind. Sicher, wir geben uns immer wieder Mühe, gut zu sein. Fromm, liebenswürdig, hilfsbereit, gastfreundlich. Wir beten den einen wahren Gott an und nehmen sein Wort ernst. Alles richtig. Und doch kennen wir leider allzu gut auch die dunklen Seiten unserer Seele, die, in denen es nicht besser aussieht als in Sodom und Gomorra. Wir kennen die Habgier und lassen uns immer wieder dazu hinreißen, auch sie durchzusetzen. Wir kennen diese unerklärliche Lust und Neugier am Bösen, am Leid, an Unfällen und Katastrophen. Wir kennen schmutzige Fantasien. Wir ertappen uns dabei, dass wir andere Menschen verachten oder ihnen eins auswischen wollen. Wir haben Vorbehalte gegen Fremde. Wir sind faul und träge, wenn es darum geht, Gottes Wort fleißig zu studieren und wirklich ganz ernst zu nehmen. Ja, auch wir sind nicht frei von Sodom und Gomorra. Und so müssen wir ehrlich erkennen, wir haben von uns aus nichts vorzuweisen, was uns vor Gott freispricht und uns die Gewissheit gibt, dass wir seinem Strafgericht entrinnen werden. Aber jetzt wollen wir noch einmal genau hinschauen auf Gottes Wort und sehen, wie Lot gerettet wurde. Da heißt es im Vers 15 unseres Textes: Als nun die Morgenröte aufging, drängten die Engel Lot und sprachen: Mache dich auf, nimm deine Frau und deine beiden Töchter an der Hand, die hier sind, damit du nicht umkommst in der Bestrafung dieser Stadt. Als er aber noch zögerte, ergriffen die Männer ihn und seine Frau und seine beiden Töchter bei der Hand weil der Herr ihn verschonen wollte. Und sie führten ihn hinaus und ließen ihn draußen vor der Stadt. Weil der Herr ihn verschonen wollte, darum ergriff er ihn durch die Hand seiner Engel und führte ihn hinaus aus dem Verderben. Weil der Herr ihn verschonen wollte. Es steht nicht da, warum er ihn verschonen wollte. Aber es steht deutlich da, dass er ihn verschonen wollte. Sehen wir auf Lot selbst, dann müssen wir stark bezweifeln, dass er von sich aus der Rettung würdig gewesen war. Schauen wir auf uns selbst, dann müssen wir wohl ebenfalls stark bezweifeln, dass wir der Rettung aus Gottes letztem Gericht würdig sind. Aber da kommt die gute Nachricht zu uns. Weil der Herr ihn verschonen wollte. Weil der Herr uns verschonen will, darum reißt er uns heraus aus seinem Gericht. Darum hat er seinen eingeborenen Sohn Jesus Christus in die Welt geschickt, damit durch ihn Menschen gerettet werden vor dem letzten Zornesgericht und damit sie ewiges Leben bei ihm finden. Gott will nicht, dass der Sünder stirbt, sondern dass er sich bekehrt und lebt. Schluss also mit aller Grübelei darüber, ob wir Rettung verdient haben oder nicht. Denn solches Grübeln macht uns entweder eingebildet oder verzweifelt. Freuen wir uns einfach über Gottes gnädigen Ratschluss, den er uns in seinem Sohn offenbart hat. Er will uns verschonen. Und wenn wir immer noch zögern in Kleinmut und Glaubenszweifeln, dann packt er uns mit seiner starken Hand, dann ergreift Jesus selbst uns mit seinem Heiligen Geist und führt uns heraus aus dem Sündenverderben, rettet uns und bringt uns zum ewigen Leben. Wir selbst brauchen nichts anderes zu tun, als uns retten zu lassen. Dass wir nun also nur nicht uns von seiner Hand losreißen, dass wir uns nur nicht umdrehen wie Lots Frau, dass wir nur nicht einem Leben in den Sünden dieser Welt nachtrauern. Halten wir es ganz einfach mit David. In Psalm 25, Vers 15 lebt er es uns vor, wenn er sagt, meine Augen sind stets auf den Herrn gerichtet, denn er wird meine Füße herausführen aus dem Netz. Soweit, meine Lieben, war das die Einleitung. Denn wir haben ja bisher genau betrachtet nur ganz wenig an der Oberfläche gekratzt. Jetzt wollen wir ein wenig tiefer einsteigen und dabei die Mahnung unseres Herrn beachten. In Matthäus 13, Vers 13 sagt er selbst, darum rede ich in Gleichnissen zu ihnen, weil sie sehend nicht sehen und hörend nicht hören noch verstehen. Sehenden Auges nicht sehen. Mit hörenden Ohren nicht hören. Und trotz Hören und Sehen nicht verstehen. Woran liegt das wohl? Ein Produktionsfehler? Ein technischer Defekt, Materialermüdung, eine Krankheit, was ist die Ursache? Ich gebe euch ein Zitat zum Thema. Ich bin gespannt, ob ihr herausfindet, wer das gesagt hat. Zitat, schlimmer als jede Blindheit ist, wer nicht sehen will. Zitat Ende. Wer denkt ihr, könnte das gesagt haben? Ja, es ist eine biblische Erkenntnis, aber welcher Weltmensch hat dieser biblischen Erkenntnis Ausdruck verliehen? Wenn ich euch den Namen nenne, dann sagt ihr, na ausgerechnet der hat es nötig. Das war ein gewisser Wladimir Iljanitsch Ulyanov, genannt Lenin. Der hat das gesagt. Der hatte mit dem, was er so sagte und schrieb, nicht oft recht, eher sogar selten. Aber hier hat er genau ins Schwarze getroffen. Nun war Lenin gewiss einer der falschesten Propheten des 20. Jahrhunderts. Aber dieser seiner Erkenntnis ist nichts hinzuzufügen. Nicht sehen können und nicht sehen wollen liegen sehr oft ganz dicht beieinander. Lenin selbst, samt seinen Schülern, wurde ja von dieser Art Blindheit erfasst, der hier Ausdruck verleiht. Der große Meister machte sich einen Namen als Staatsterrorist. Seine Nachfolger steuerten ihr diktatorisches System zielsicher in den Untergang. Millionen Menschen blieben dabei auf der Strecke. Das Problem selbstverschuldeter Blindheit ist so alt wie die Menschheitsgeschichte. Die biblische Geschichte von Lot in Sodom legt davon beredt Zeugnis ab. Vergegenwärtigen wir uns noch einmal kurz die Situation. Abrahams Neffe Lot hat ein allgemein menschliches Problem, das Bemühen um eine gesicherte Existenz. Das Bedürfnis eines einträglichen und abwechslungsreichen Daseins. Die Suche danach hat ihn, den Nomaden, in die Stadt Sodom verschlagen. Sodom ist ein besonderer Ort. Er steht für uneingeschränkten Lebensgenuss in vollen Zügen. Aber wer will, der hört auch den Schrei der Unterdrückten nach Schutz und Recht. Sodom ist die dekadente Stadt schlechthin. Ja, geradezu deren Urbild. Ein New York, ein Tokio, ein Paris, ein London, ein Berlin der Antike. Der einen Lust und des anderen Leid. Oben und unten Glamour und Schmutz liegen hier dicht beieinander. Das ist nicht ohne eine gewisse Faszination. Auch Lot kann sich dem offensichtlich nicht entziehen. Inmitten dieses bunten Treibens siedelt er sich an. Hier gelingt ihm der Aufbau einer eigenen, von Abraham unabhängigen Existenz. Hier findet er stets interessante Gesprächspartner und für die beiden Töchter scheint sich je eine gute Partie anzubahnen. Lot ist also, wie wir heute auf Neudeutsch so schön zu sagen pflegen, Lot ist angekommen. Er führt ein unterhaltsames Leben. Er hat Erfolg. Doch von heute auf morgen gleitet es ihm aus den Händen. Von jetzt auf gleich rutscht das alles einfach so weg. Die Geschichte fängt eigentlich ganz harmlos an. Der Tag neigt sich seinem Ende zu. Lot sitzt im Tor der Stadt. Unter dem Tor müssen wir uns übrigens einen geräumigen Hof vorstellen. Er wird umgrenzt von zwei hohen Mauern und zwei hintereinander liegenden Tortürmen. Zusammen bildet das Ganze den einzigen Zugang zur Stadt. Tagsüber wird auf diesem Platz Gericht gehalten. Händler bieten an Ständen ihre Waren feil. Da versammelt man sich abends zum Kulturprogramm, zum Zweck der Unterhaltung. So dient dieser Hof auch als Nachrichtenbörse. Und Lot, der Aufgeschlossene und Kommunikative, ist immer mit dabei, immer mittendrin. Unversehens betreten, von außerhalb kommend, zwei Fremde den Platz. Wir wundern uns nicht, dass Lot ohne zu zögern auf die Männer zutritt. Mit großer Geste lädt er sie ein, bittet sie, in seinem Haus Gäste zu sein. Und Lot lässt sich nicht lumpen. Zu später Stunde wird ein ordentliches Mahl zubereitet und gut gegessen. Doch so beschaulich und friedlich, wie der Abend sich angelassen hat, bleibt es nicht. Von einem Augenblick zum anderen wird deutlich, wo Lot sich da eigentlich niedergelassen hat. Urplötzlich tobt sich vor seiner Haustür die abgrundtiefe Verdorbenheit der Stadt aus. Eine ansehnliche Menge von Männern hat sich draußen auf der Gasse zusammengerottet. Vom Jüngling bis zum Greis ist alles vertreten. Hierher getrieben hat sie ihre offensichtlich nicht mehr zu zügelnde Lust. Mit Nachdruck verlangen sie von Lot, eine kaum noch zu überbietende Ungeheuerlichkeit. Gib uns die beiden Fremden heraus. Wir wollen an ihnen unser Verlangen stillen. Ein sexueller Wahn sucht Sodomheim. Die Vergötzung des Eros legt alle Schranken normal empfindender menschlicher Liebe nieder. Die Fixierung auf den eigenen persönlichen Lustgewinn hat die Männer blind gemacht. Blind für das Natürliche, das Zärtliche, das glücklich machen wollende ihrer von Gott gegebenen Sexualität. Geblieben ist allein perverse Gewalttätigkeit. Die will sich nun austoben, koste es, was es wolle. Rücksichtnahme, Sitte, Moral, die Ahnung von irgendwelchen allgemeingültigen Werten, das ist alles längst dahin. So etwas wollen und können sie nicht mehr wahrnehmen. Schlimmer als jede Blindheit ist, wer nicht sehen will. Wer wollte da widersprechen? Allerdings, es geht nicht allein um die Sexualität und um ihre möglichen Verirrungen. Das Problem selbstverschuldeter Blindheit umfasst die ganze menschliche Existenz. Und ich greife hier nur weniges heraus. Unser gesellschaftliches Zusammenleben folgt ziemlich komplizierten Regeln. Ohne Macht, ohne Konkurrenz, ohne Liebe, ohne das Streben nach Recht funktioniert in unserer Gesellschaft nichts. Doch was passiert, wenn Macht zur Machtgier verkommt? Konkurrenz zur Missgunst, Liebe zum Hass, das Ringen nach Recht zur Rache. Auch hier spricht die Geschichte der Männer von Sodom kräftig zu uns. Denn wenn der Mensch sein eigenwilliges Fühlen und Wünschen absolut setzt, dann geschieht das Folgende. Die Maßstäbe werden verstellt. Die Kontrollmechanismen fallen aus. Und im schlimmsten Fall gibt es bei alledem kein Zurück. Wenn der Point of No Return, der Punkt ohne Wiederkehr, überschritten ist, drängt und reißt die Panik nur noch vorwärts, geradewegs ins Verderben. Die daraus resultierende Blindheit ist in lichten Momenten menschlichen Erkennens immer wieder beschrieben worden von Weltmenschen. Der englische Philosoph Roger Bacon sagte über die Machtgier: Es ist eine seltsame Begierde, nach Macht zu streben und seine Freiheit darüber einzubüßen oder nach Macht über andere zu streben und dabei die Herrschaft über sich selbst zu verlieren. Von der Missgunst schreibt der Aufklärungsphilosoph Gotthold Ephraim Lessing: Neid ist ein kleines, kriechendes Laster, das keine andere Befriedigung kennt als das gänzliche Verderben seines Gegenstandes. Vom Hass weiß der österreichische Humanist Moritz Gottlieb Safir zu sagen: Und wirfst du tausendmal den Hass hinaus, er kehrt dir tausendmal zurück ins Haus. Und noch einmal Roger Bacon über die Rache: Zur Rachsucht geneigte Menschen führen ein Leben wie Hexen, die, weil sie Unheil stiften, selbst unheilvoll enden. Die Liste selbstverschuldeter menschlicher Blindheit ließe sich noch unendlich weit fortführen. Wir alle miteinander wissen allerdings viel zu gut, wie es darum steht. Der Verlust an Menschlichkeit, Lebensqualität und Würde liegt offen zutage. In immer wieder neuen Variationen berichten darüber tagtäglich die Zeitungen, die elektronischen Medien und die Gerüchteküche. Die persönlichen und familiären Katastrophen im Kleinen sind uns nur zu hinlänglich bekannt. Die politischen und ökonomischen Zusammenbrüche im Großen sprechen für sich selbst. Sie bestätigen die allgemeine Geschichte, die alte Geschichte von Sodom. Wie lautet diese Bestätigung? Der Mensch ohne Orientierung auf Gott verliert seinen Halt. Wenn wir nun in unserer biblischen Betrachtung fortfahren, wundert uns natürlich beinahe nichts mehr. Lot ist außerstande, die geile Meute zu besänftigen. Er meint, die Situation zu entschärfen, indem er der wütenden Menge bei ihrem bösen Spiel wenigstens halbwegs entgegenzukommen versucht. Doch selbst dieser abenteuerliche Versuch fruchtet nichts mehr. Am Ende ist er nur noch der Zugereiste und gerät selbst ins Schussfeld. Nun greifen die beiden Fremden selbst ein. Langsam erhellt sich jetzt das Geheimnis, das ihre Person umgibt. Die beiden Männer handeln mit außerordentlicher Autorität. Sie sind Gottesboten. Durch sie wirkt der, der im letzten Gericht hält und Rettung schafft. So wird Lot den Angriffen des Pöbels entzogen. Er wird hinter die bergenden Mauern seines Hauses zurückgeholt. Die tobende Menge draußen wird mit Blindheit geschlagen. Ziellos irrt sie umher. Kann man wirklich noch blinder werden? Der Zusammenhang der Geschichte lässt mühelos verstehen, worum es geht. Nicht der Verlust des Augenlichtes ist gemeint. Hier geht es um die vollendete, völlige Orientierungslosigkeit. Es gibt einen Mangel an Einsicht, der jedes Maß sprengt. Dann hat sich der Mensch selbst verfangen in seiner Sucht, in seinem Wahn, in seinem eigenen verklemmten Ideengut. Unsere Geschichte endet dementsprechend folgerichtig. Der Mob findet die Tür nicht mehr. Nur wenige Stunden später werden sie alle in Sodoms Untergang mit hineingerissen. Wir lernen hier verstehen, was Gottes Gericht auch sein kann. Gott gibt den Menschen total frei. Der Mensch kann ihm gänzlich den Rücken zukehren. Gott lässt es zu. Er legt ihm auf dem Pfad des Bösen nichts mehr in den Weg. Mag sich seine Fahrt in den Abgrund auch immer mehr beschleunigen, Gott hält ihn nicht mehr. Das ist die Hölle auf Erden. In den Tiefen des Lebens selbst noch von Gott verlassen zu sein. Unser Herr Jesus Christus hat diese tiefste Verzweiflung am Kreuz dargestellt, als er in die Ewigkeit hinausrief, Eli, Eli, lema sabachthani. Am Ende fallen Feuer und Schwefel auf Sodom, so lesen wir es nur wenige Verse später. Wer wollte die Doppeldeutigkeit dieser biblischen Mitteilung, die Hölle auf Erden, Feuer und Schwefel auf Sodom, nicht verstehen? Damit tritt unsere Geschichte heraus aus der Begrenzung von Ort und Zeit. Es geht nicht um ein Ereignis vor mehreren tausend Jahren. Es geht nicht einmal um Sodom. Es geht vielmehr um uns, um dich und um mich. Die Verirrungen, die Menschen für alle Realitäten blind machen, hören ja nicht auf. Auch sind wir alle miteinander recht anfällig für mancherlei Süchte und Sehnsüchte. Wenn sie zur alleinigen Triebfeder des Lebens werden, dann gehen alle Uhren falsch. Fixe Ideen als letztgültige Maßstäbe lassen der Mitmenschlichkeit, der Nächstenliebe keinen Raum. Das 20. Jahrhundert ist dafür wohl Beweis genug. Und der Gottesleugner und Christenhasser Friedrich Nietzsche hat es vorausgesehen. Er schrieb: Was taten wir, als wir die Erde von der Sonne losketteten? Wohin bewegt sie sich nun? Wohin bewegen wir uns? Stürzen wir nicht fortwährend? Rückwärts, seitwärts, vorwärts, nach allen Seiten? Gibt es noch ein Oben und Unten? Irren wir nicht wie durch ein unendliches Nichts? Haucht uns nicht der leere Raum an? Ist es nicht kälter geworden? Kommt nicht immerfort Nacht und mehr Nacht? Nun gibt es ja in unserer biblischen Geschichte nicht nur Nacht. Da ist natürlich auch noch Lot. Nicht nur, dass er am Ende gerettet wird, macht ihn für uns interessant. Auch zuvor lernen wir ihn kennen. Als einen Mann, der noch Grundsätze hat. Er weiß sich der Gastfreundschaft verpflichtet und dem Schutz derer, die unter seinem Dach Zuflucht haben. Das ist ihm heilige Pflicht. Die lange Wanderung mit Abraham ist an Lot nicht spurlos vorübergegangen. Da ist der gemeinsame Glaube an Gott. Dieser Glaube hat ihn zusammen mit dem Oheim aus seinem Vaterhaus herausgeführt. Auch unter den Leuten von Sodom hält Lot ohne Wanken daran fest. Irgendwie hat Lots Frömmigkeit jedoch einen Knick bekommen. Lot gehört zu einer sehr weit verbreiteten Sorte gläubiger Menschen. Er sucht den Kompromiss, den Ausgleich mit den Gottesverächtern um ihn herum. Er möchte ja schließlich nicht unnötig auffallen und aus dem gesellschaftlichen Namen treten. Die Folgen dieser Kompromissbereitschaft sind jedoch in ihrer Peinlichkeit nicht zu überbieten. Der Moment, in dem dies offenbar wird, ist bezeichnend. Fremde zu schützen ist für Lot eine Glaubensangelegenheit. Mutig und entschieden hält er daran fest. So rückhaltlos ist sein Glaubenseinsatz, dass er dafür sogar alle Moral fahren lässt. Seine eigenen Töchter will er der aufgeheizten Menge zur Lustbefriedigung vorwerfen. So tief ist er gesunken. So weit hat er schon Anteil an Sodoms allgemeiner Verblendung. Es ist allein Gottes Gnade und Barmherzigkeit, dass es nicht so weit kommt wie Jahrhunderte später in Gibea im Stamm Benjamin. Das findet ihr in Richter 19. Ich empfehle euch wirklich, das heute Nachmittag mal vors Auge zu nehmen. Lot, ein Lichtblick? Ja, aber nicht einzig, als der einzig Sehende unter den Blinden. Nicht als der Reine unter den Unreinen. Was an Lot noch von Bedeutung ist, hat mit Gott zu tun. Ein Stückchen Offenheit für Gott hat sich dieser Lot bewahrt. Das ist das Entscheidende. Das ist sein Plus. Und weil das so ist, vermag er noch etwas wahrzunehmen. Er ahnt zumindest die Verantwortung, die ihm vor die Füße gelegt wurde. Und er hat schließlich ein Ohr für das Wort der Warnung und das Angebot der Rettung. Allein darum kann er entkommen. Lot ist beinahe so etwas wie ein Bild des modernen Christen. Allerdings ein eher warnendes und abschreckendes. Denn wir alle miteinander sind Lot ja nicht ganz unähnlich. Schwankend zwischen Gradlinigkeit und Anpassertum, zwischen Glaube, Kleinglaube und Unglaube, zwischen Hoffnung und Resignation. Und das ist nun das Tröstliche an unserer Geschichte. Gott scheut sich nicht, nach solchen Menschen zu sehen. Er hat Acht auf sie. Er bietet ihnen Rettung an. Er reißt sie vom Rand des Abgrunds zurück. Schlimmer als jede Blindheit ist, wer nicht sehen will. Auch der kämpferische Atheist Lenin folgt damit nur einer uralten biblischen Einsicht. Aber die ganze Wahrheit ist das auch nicht. Die ganze Wahrheit hat für uns Christen mit dem lebendigen Gott zu tun. Der Kirchenvater Augustinus sagt es so: Der Mensch fiel, aber Gott stieg herab. Erbärmlich ist der Mensch, aber voller Erbarmen kam Gott hernieder. Der Mensch fiel durch Stolz, Gott kam herab in Gnaden. Damit stellt uns Augustinus Jesus Christus vor Augen. Jesus ist der, der Blinden die Augen öffnen kann. Deshalb ist, wie manche von euch wissen, mein Internetname auch Bartimäo. Das Markus-Evangelium erzählt uns im 10. Kapitel von ihm. Jesus hat Bartimäus den neuen Blick geschenkt auf die Wirklichkeit. Aber das ist nicht einfach so passiert. Dass Jesus Bartimäus Lebensweg gekreuzt hat, war wichtig. Doch gereicht hat das nicht. Entscheidend war die Bitte des Bartimäus: Herr, ich möchte sehen können. Ihr Lieben, niemand, keiner von uns geht unbeschadet und unbefleckt über diese Erde. Und jeder von uns hat gewiss nicht nur einen blinden Fleck. Darum lasst uns wie Bartimäus immer wieder neu zu Jesus gehen. Lasst uns wie ihn bitten: Herr, ich möchte sehen können. Lasst uns so Orientierung suchen in unserer gefallenen Welt, in unserer verdorbenen Zeit. Möge uns der Herr offene Augen schenken. Wie hieß es doch gleich in unserem Psalmwort von David? Meine Augen sind stets auf den Herrn gerichtet, denn er wird meine Füße herausführen aus dem Netz. Amen.